Jesus, danke, dass wir jetzt nochmal über dieses Thema nachdenken dürfen, wie du unser Herz mit Segen überfluten möchtest. Und ich bete, dass du mir die richtigen Worte gibst und dass du unsere Herzen aufmachst, das zu empfangen, was du uns heute geben möchtest. Gib uns reichlich von deinem wundervollen, lebendigen Wasser, das bis in alle Ewigkeit quillt. Erfrische uns mit deinem lebendigen Wasser, Jesus, und erfrische unsere Herzen, erfrische unsere Leben, unsere Seelen. Wir wollen mit dir sein, wir wollen dich erfahren, wir wollen dir begegnen, Gott. Danke für die Zeit, die vor uns liegt. Amen. Apropos Fluten und Segen, einen Schluck Wasser. Upsi. Wie Jesus dein Herz mit Segen flutet. Ja, es geht in diesem zweiten Part darum, wie er unsere Herzen, die wir heute schön fleißig aufgeräumt haben, entrümpelt haben, mit Segen fluten möchte. Wie können wir in ein Leben hineinkommen, das von seinem Segen überfließt, was wir doch alle so gerne wollen? Wie wir es auch gerade gehört haben in der Anmoderation. Wir wollen, dass unser Lebensbecher nicht nur bis zum Rand gefüllt wird, sondern über den Rand hinaus. Ein überfließendes Leben. Denn doch sehne ich mich total. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich sehne mich, dass mein Leben überfließt und dass es einfach voller Segen ist, weil Gott mein Leben mit seinem Segen füllt und von meinem Leben ausgehend weiterfließen lässt zu anderen Menschen. Das ist mein tiefster Herzenswunsch, vielleicht auch deiner. Aber ich glaube, und oft klingt das so, oh ja, das Leben nehme ich. Ein überfließendes Leben, wundervoll, wo kann ich das kaufen, das will ich haben. Und dann ist es mein Leben. Aber genau das ist halt nicht so einfach möglich. Deswegen gehören diese beiden Aspekte so eng zusammen, was wir heute schon gehört haben. Dieses Reinigen lassen, die Heiligung gehen, Dinge aus dem Leben zu werfen, Dinge zu erkennen, Schmutz rauszuwerfen. Das ist so nötig, damit er uns segnen kann. Und so ist das Thema nicht einfach ein einfaches Thema, ein leichtes Thema, jetzt einfach nur noch empfangen. Nein, es bedeutet wirklich in einen Lebensstil hineinzukommen, das sich immer und immer wieder hingibt. Ich glaube, Hingabe ist der Schlüssel zu einem überfließenden Leben. Hingabe ist der Schlüssel zu einem überfließenden Leben. Und das bedeutet nicht, dass mein Leben dann sofort leicht ist und einfach ist. Wir haben es heute morgens gehört bei diesem so eindrücklichen Zeugnis. Da ist ein Mensch, eine Frau, die sich hingibt, die für Jesus lebt, die ihr Leben auf ihn ausrichtet. Und dann passieren solche schlimmen Dinge. So Themen kommen ins Leben rein, wo es einfach keine Sprache dafür gibt, keine Worte dafür gibt. Und wie du es so schön gesagt hast, heißt es, dass du da nicht gesegnet bist? Nein, das heißt es nicht. Weil auch in diesen Zeiten segnet Gott uns. Und das erkennen wir oft Jahre später, was er in dieser Zeit an unserem Herzen getan hat. Und so möchte ich euch einfach mit reinnehmen in ein Thema, das wirklich auch herausfordernd ist. Denn Hingabe ist herausfordernd. Ich möchte eine Bibelstelle mit euch anschauen, die wir gemeinsam lesen dürfen in Johannes 21, 15 bis 17. Johannes 21, 15 bis 17, ich habe sie mitgebracht. Da geht es um Petrus. Petrus, der gescheitert ist. Er hat seinen liebsten Herrn verraten, obwohl er ihnen zuvor noch gesagt hat, ich werde mit dir sterben, wenn es sein muss. Ich werde mit dir bis ans Äußerste gehen, darauf kannst du dich verlassen. Und dieser Petrus ist kläglich gescheitert. Dreimal hat er seinen Herrn und Heiland verraten. Und dann ist sein Herr und Heiland ans Kreuz gegangen, auch für diese Schuld von Petrus. Er ist gestorben und dann war er tot, wo auch Petrus überrascht war, okay, dass sowas kommen sollte. Und dann ist er auferstanden. Und die beiden haben noch nicht miteinander geredet, ja. Die Situation war noch Beziehungsstatus ungeklärt, kompliziert, ne? Sein Herr ist gestorben und auferstanden, Petrus mit seinem Thema und er hat seinem Herrn verraten. Und dann kommt diese Situation jetzt, die wir jetzt zusammen lesen dürfen. Ich möchte sie gerne vorlesen. Nach dem Frühstück sagt Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwiderte, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Lämmer. Jesus wiederholte die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann hüte meine Schafe. Und noch einmal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Schafe. So war dieser Bibeltext. Also Petrus hat Jesus dreimal verraten und dreimal stellt Jesus ihm nun diese Frage, liebst du mich? Er hätte ihn vorwurfsvoll anschauen können, er hätte sie ihm sagen können, boah, wie kurz halten eigentlich deine Worte? Du hast mir ein paar Minuten vorher gesagt, dass du mit mir gehen würdest und dann hast du mich dreimal verraten. Wie kraftlos ist deine Liebe eigentlich zu mir? Wie schwach ist sie? Das habe ich jetzt ja mal gesehen. Na super. Nichts, keine Worte der Vorwürfe, sondern einzig und allein die Frage nach dem Jetzt. Simon Petrus, liebst du mich? Das ist das, was Jesus von ihm wissen möchte. Das ist das Einzige, was er von ihm wissen möchte in diesem Moment. Wo Petrus jetzt steht mit seiner Liebe zum Herrn, wo sein Herz gerade jetzt ist, ist er klar ausgerichtet auf Jesus oder geht er noch seine Wege von wegen Menschenfischen ist jetzt ad acta gelegt und ich gehe wieder mit meinen Booten und bin wieder normaler Fischer. Wo ist die Berufung geblieben, die er von Jesus bekommen hat? Was ist hier passiert? Simon Petrus steckt voll im Nebel. So viel ist anders gekommen, als er es gedacht hätte. So vieles ist gescheitert. Er selbst ist von sich enttäuscht. Die Situation ist anders ausgegangen, wie gedacht. Und nun diese Konfrontation mit seinem geliebten Herrn, der für ihn gestorben und auch verstanden ist. Und er stellt einfach nur die Frage, Simon Petrus, liebst du mich? Liebst du mich? Mich berührt diese Frage total, weil es genau darum in unserem Leben geht, um unsere Antwort, die wir Jesus geben müssen, lieben wir ihn? Liebst du Jesus? Liebe ich Jesus? Das ist das, worauf es ankommt in der Hingabe. Ein klares Herz auf Jesus ausgerichtet. Und das bedeutet ganz praktisch Folgendes, dass es unser Leben auch herausfordert. Ich hatte vor einiger Zeit, war ich eingeladen, um dort zu sprechen. Und in der Woche davor, ich hatte keinerlei Inspiration die Andachten zu schreiben. Ich hatte keinerlei Inspiration, mein Herz war leer, ich wollte nichts. Ich lag da zu Hause, meine Decke am liebsten über den Kopf gezogen und ich wollte nirgendwo hinreisen. Ich will alles absagen, das wird schon ohne mich stattfinden. Und dann lese ich diesen Bibeltext. Petrus, liebst du mich? Ja, ich liebe dich. Dann weide meine Lämmer. Petrus, liebst du mich? Ja, ich liebe dich. Dann weide meine Schafe. Und immer wieder diese Frage. Und ich spürte innerlich, wie Gott auch zu mir sagt, Nelly, liebst du mich? Ja, Jesus, ich liebe dich. Dann fahr hin und ermutige die Menschen. Und dann wieder, Nelly, liebst du mich? Ja, Jesus, ich liebe dich. Hey, dann auf, raus aus den Federn und los geht's. Liebst du mich? Ja, ich liebe dich. Dann weißt du, was zu tun ist. Du hast einen Auftrag bekommen, eine Berufung. Der darfst du nachgehen. Du darfst Hingabe leben, auch dann, wenn es etwas kostet. Und es kostet uns oft etwas, uns hinzugeben. Es ist eben nicht der Segensfluss, der einfach so kostenlos in unser Leben reingeschossen wird, sondern es heißt, dass wir uns hingeben für unseren Herrn. Aber er lässt sich nichts schenken. Er schenkt uns immer in vollem Maß zurück. Nicht nur bis zum Rand, über den Rand. Aber dafür braucht es unsere Bereitschaft, uns unter seine Herrschaft zu demütigen und seinem Ruf zu folgen. Und auf diesem Weg werden wir gesegnet. Jesus nachfolgen kostet viel. Manchmal kostet es wirklich alles. Liebst du mich? Für mich persönlich, das ist das Leben als Jesus-Nachfolgerin eine ganz große Freude, wie ich das schon vorher erzählt habe. Als kleines Kind mit 7 Jahren habe ich mich bekehrt. Ich war in der Gemeinde, ich habe Kinderchor geleitet, irgendwann war im Kinderchor, ich habe Jugendarbeit gemacht, habe mit den Kindern mich engagiert, in der Gemeinde Redaktionsblättchen mitgeholfen, ältere Menschen besucht. Ich war an ganz vielen Stellen unterwegs und habe es geliebt, diese Gemeindearbeit. Ich bin so richtig fromm in so einem christlichen Elternhaus groß geworden. Christliche Großeltern, nochmal christliche Großeltern, der Opa hat sich nachher auch noch bekehrt, ganz Verwandtschaft, die meisten sind gläubig, alles Friede, Freude, Eierkuchen sozusagen. Und ich dazwischen und ich habe es alles geliebt, es war alles wundervoll. Und ich habe ganz früh eine Liebe zu Jesus bekommen, eine ganz junge, aber eine ganz echte Liebe. Jesus, das ist der, für den ich leben möchte, dem ich mein ganzes Leben anvertrauen möchte und das, solange ich sein werde, solange ich leben werde. Ich habe übergesprudelt vor Gottes Liebe, weil er mir so ein treuer Freund und Heiland ist. Und dann, als ich meine Berufung entdecken durfte und erkannt habe, dass er mich beruft, sein Wort in die Welt hineinzutragen, was ich nie erwartet habe, wo ich angefangen habe zu schreiben, wo ich angefangen habe zu sprechen vor Frauen oder auch vor jüngeren Mädchen. Da ist mein Herz nochmal übergegangen, wo ich mir dachte, Gott schreibt Geschichte. Damit habe ich nie gerechnet, aber er hat gute Ideen für unser Leben. Und das hat mein Herz so erfüllt, dass ich wusste, mein Vater sieht mich. Und er schreibt Geschichte mit mir und auch mit dir, mit uns allen schreibt er Geschichte. Das hat mich überwältigt. Und das hat mir auch einen richtigen Liebesbooster gegeben. Ich habe mich so geliebt gefühlt von diesem Gott, der so wunderschöne Geschichten schreibt. Und dennoch, diese Liebe und diese Erfahrung vom Leben im Überfluss, wie es in Johannes 10, Vers 10 heißt, ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Also eben nicht bis zum Rand, sondern über den Rand hinaus, in ganzer Fülle. Das ist seine Verheißung. Und trotzdem wurde meine Liebe auch zu Gott auf eine sehr harte Probe, wurde relativ hart auf die Probe gestellt. Und auch in meinem Leben, da gibt es die nächste Geschichte, die auch irgendwo eine Geschichte der krummen Zeilen ist. Auch da wurde meine Liebe zu Gott auf die Probe gestellt. Liebe ich ihn, auch wenn das Leben anders kommt, wenn das Leben anders verläuft. Und das ist eine Frage, die ich sehr schmerzlich beantworten musste. Ehrlich gesagt hatte ich mein Bilderbuchleben vor Augen. Ich bin als Älteste von 6 Mädchen aufgewachsen und ich wusste, wenn es Zeit ist, werde ich heiraten, mit 20 Jahren natürlich. Als russlanddeutsche Frau ist es natürlich Pflicht, mit 20 zu heiraten. Ich bin ja russlanddeutsch geprägt und alle um mich herum waren dann am Heiraten und so weiter und so fort. Und ja, ich eben nicht. Und ich merkte, wie dieses Bild, das ich in meiner Hand hielt von meinem Idealleben, nicht aufgegangen ist. Ich wollte auch früh heiraten, mit 22 das erste Kind, mit 24 das zweite, mit 26 das dritte Kind. Das war ganz klar auf meinem Foto drauf, auf meinem Idealfoto. Und so gucke ich auf mein Foto drauf und es steht alleine drauf. Na toll. Und das war echt ein schmerzhafter Prozess. Meine Mädels, meine Freundinnen heiraten, ich war Trauzeuge hier und da, Hochzeiten, ganz viel unterwegs. Das ist ja immer so eine Welle, alle werden verheiratet. Dann meine Schwester, die zweite, dritte, vierte. Es war wirklich, überall war Hochzeit am Start. Ich war immer so dabei als Gast, ne? Und es war echt eine spannende Zeit. Ich bin zu meinen Großeltern gekommen, habe dann geklingelt und dann haben die zu mir geguckt. Mädchen, du bist immer noch alleine. Was soll nur aus dir werden? Es ist so schlimm. Der Zug ist schon fast abgefahren und so. Also war immer dramatisch, ne? Und ich so, hey, Oma und Opa, das wird alles, ne? Und die haben für mich fleißig gebetet. Ich habe meine Oma letztens besucht, vorletzte Woche. Ich habe zu ihr gesagt, Oma, weil du gebetet hast, habe ich so einen tollen Mann bekommen. Danke dafür. Ich glaube, die hat gebetet ohne Ende. Eine ganze Badewanne voller Gebete, bin ich mir 100% sicher. Und so läuft das Leben. Und eben, ich bleibe alleine. Dann gehe ich mit Jesus einen Weg zur Bibelschule. Ich suche nach meiner Berufung. Ich suche nach meiner Identität. Wer bin ich ohne Partner? Und Gott hat mir was geschenkt in dieser Krise. Hat er mir gezeigt, du bist wertvoll, auch ohne Partner. Du bist wertvoll, weil du meine Tochter bist und ich gehe mit dir. Das Leben geht weiter und mit 28 durfte ich meinen wundervollen Christian kennenlernen. Wir sind zusammengekommen, nach neun Monaten waren wir schon verheiratet. Es ging alles rasend schnell und es war wundervoll. Ich so, Jesus, danke, dass du so treu bist. Es war wie so ein 3D-Zug in Richtung Hochzeit, gemeinsames Leben, Richtung Berufung. Wir haben die Jugendarbeit übernommen. Es ging alles total schnell. Und irgendwie wusste ich, okay, jetzt kommt mein Mann dazu. Das Idealbild, wisst ihr, was ich in meiner Hand halte? Jetzt ist ein Mensch dazugekommen. Dann dauert es ja nicht lange. Dann kommen die nächsten kleinen Geschöpfe dazu auf das Bild. Aber so war es eben nicht. Wir starten in die Ehe und wir erfahren, dass wir keine Kinder bekommen können. Und nicht so von wegen, es könnte noch passieren, das, sondern es ist nicht möglich. Eindeutig Tür zu. Oh wow, das war ein Schock. Wer bin ich als Frau, die keine Kinder hat? Wer bin ich? Das war eine große Frage für uns, noch für meinen Mann. Wer sind wir als Paar ohne Kinder? Es war ein Schock und gleichzeitig hat auch da wieder Gott mich getröstet und mir ein Bild gezeigt, wie ich uns beide von hinten gesehen habe, aneinander, an der Hand. Wir sind unseren Weg gegangen. Und ich wusste, der Herr geht mit uns. Wir gehören zusammen und der Herr geht mit uns. Zu zweit sind wir vollständig. Das hat mich auch so getröstet. Und trotzdem, diese Identitätsfragen waren gar nicht so einfach zu klären. Wer bin ich als Frau ohne Kinder? Wer sind wir als Familie ohne Kinder? Wenn alle anderen Häuschen bauen und so weiter, Kinder bekommen. Und bei uns, was sind die nächsten Kapitel unseres Lebens? Was wollen wir als nächstes machen? Großes Fragezeichen. Es war eine sehr schwierige Zeit, das erstmal zu klären. Aber in der Zeit, wo ich erfahren habe, dass wir eben nicht Eltern werden, wie wir es erfahren haben, da hatte ich innerlich plötzlich in meinem Herzen gedacht, wenn Gott das zulässt, dass wir keine Kinder bekommen, dann aus einer ganz bestimmten Absicht. Ich hatte gedacht, dass er dann einen ganz besonderen Traum für unser Leben hat. Wenn er das zulässt, dann hat er eine ganz bestimmte Mission für uns. Vielleicht Auslandsmission, vielleicht ein Waisenhaus gründen, vielleicht eine Kirche gründen in Deutschland. Irgendwas Großes, mega Tolles, Glitzerndes. Da muss irgendwas auf uns zukommen, was unfassbar krass ist. Das habe ich erwartet. Und mit dieser Hoffnung im Herzen habe ich gelebt. Jahr für Jahr für Jahr. Wir haben Jugendarbeit gemacht und ich wusste, alles nur Vorbereitung auf das, was dann wirklich losgeht, wenn das Leben dann wirklich beginnt. Die Jugendarbeit ging vorbei, 3, 4, 5 Jahre lang und ich dachte mir, was ist denn unser Weg? Ich habe mit Christian immer geredet, Schatz, was wollen wir denn machen? Was denkst du denn? Willst du Pastor werden? Ich wollte mal einen Pastor als Mann haben, ne? Ich so, werd doch Pastor, ne? Dann kann ich Käsekuchen backen, wir können Gäste einladen, mach's doch mal, ne? Aber nein, es war nicht sein Weg. Und so dachte ich, was ist denn für unser Weg? Sollen wir in die Mission gehen? Sollen wir, genau, das ganze Thema und immer am Suchen. Lass uns mal Gabentests ausprobieren. Lass uns zu Team-F-Seminare fahren, wie man als Paar Berufung entdecken kann. Lass uns mit Menschen reden. Komm, wir fragen denen. Also ich war voll in der Verzweiflung. Was ist denn unser Weg? Also richtig heftig war ich auf dieser Suche nach dem, was Gott uns wohl als großes Ding schenken möchte. Das war wie meine Krücke, um mit Kinderlosigkeit umgehen zu können. Wie so eine Riesenkrücke, die ich mir einfach angezogen habe, um damit umgehen zu können. Das ist echt krass. Und so kam dann der Zeitpunkt, wo ich dachte, so und jetzt geht's steil mit uns nach oben. Jugendarbeit war die Vorbereitung. Jetzt wird irgendwas kommen. Irgendein Knall wird kommen und wir werden fliegen und unsere tolle Berufung finden. Der Knall kam, aber nicht der, den ich mir gewünscht hatte. Mein Mann Christian wird krank. Mittelschwere Depression. Von einem Tag auf dem anderen sah das Leben anders aus. Es war auch eigentlich schon mit Vorlauf, es war jetzt nicht so ad hoc. Und dennoch, von einem Tag auf den anderen war er in einer geschlossenen. Ich musste ihn wegbringen und er ist in der Psychiatrie. Ich fahre nach Hause, es ist ein dunkler Nebeltag. Ich fahre nach Hause, komplett desorientiert, auch desillusioniert. Und ich dachte mir so, was passiert gerade mit unserem Leben? Es hätte nicht noch schlimmer kommen können, habe ich gedacht. Und mein Mann ist dort und eine riesen schwere Zeit beginnt. Anstatt zu fliegen, gehen wir richtig runter auf die Erde und krabbeln irgendwie durch das Todestal der Schatten. Es war eine schlimme Zeit, eine sehr, sehr schlimme Zeit. Mein Christian hat gelitten an Körper, an Seele, an Geist. Es war eine so eine krasse Kampfzeit. Er hat so viel Therapie bekommen, Psychiatrie, Reha, Tagesklinik, das ganze Prozedere und ich immer an seiner Seite dabei. In guten und in schlechten Zeiten. Das wird dann erstmal richtig greifbar, was das bedeutet. Und in dieser Zeit, als wir durchgegangen sind, irgendwann war er so auf dem Weg der Besserung und man könnte meinen, jetzt geht das Leben wieder richtig weiter. Aber dann wurde ich plötzlich immer mehr krank. Meine Seele war so müde und so erschöpft, dass ich in diesem Jahr 2022 so oft krank war. Wochenlang erkältet, Corona, nochmal Corona, Erschöpfung. Ich konnte kaum mehr meinen Haushalt machen, ich konnte kaum Leute mehr einladen. Es war alles auf ganz kleiner Sparflamme, das Leben. Und dann bin ich mit Gott auch irgendwie ins Gespräch gekommen und mein Eindruck war, dass er mich einlädt in eine Zeit der Heilung. Rauszukommen in eine Zeit der Heilung. Und ich durfte ein halbes Jahr Pause machen. Dafür bin ich Gott so dankbar. Und ich durfte in der Zeit auch eine Reha-Maßnahme in Anspruch nehmen. Und in dieser Reha-Maßnahme habe ich eine Situation erlebt, die mein Leben wirklich so bereichert hat. Von der möchte ich dir noch gerne erzählen. In der Reha-Maßnahme angekommen, war ich 7 Wochen quasi weg von zu Hause, habe mein Handy auch so gut wie ausgemacht, nur ganz kurz Christian angerufen, ganz selten auch. Ich wollte wirklich mit Jesus diese Heilungszeit erleben, wo mein Herz so zerbrochen war und so traurig war. Und dann war es soweit. Ich merkte, diese Wunde, die ich immer runtergedrückt habe, ploppte nach oben und ich wusste, jetzt ist es Zeit, mit meinem Vater zu sprechen. Und wir sind in den Wald gegangen und ich durfte mit ihm reden. Und es war eine ganz ehrliche Zeit. Ich habe ihm gesagt, wie du es auch so beschrieben hast heute, ich habe ihm meine Wut gezeigt, ich habe geweint, ich habe geklagt, alles kam aus mir raus, ich konnte nicht mehr, ich war so fertig. Alle Enttäuschung floss raus und ich habe diese Zeit mit Gott einfach da gekämpft und ausgehalten und es mit ihm bewegt. Und ich habe ihm gesagt, warum wird mein Mann krank? Wieso lässt du das zu? Mit der Kinderlosigkeit haben wir auch schon irgendwie alles gewuppt mit deiner Hilfe. Das war auch schon so herausfordernd, aber das haben wir gemeinsam gewuppt. Aber warum jetzt das Nächste? Und warum leide ich jetzt? Warum sind wir jetzt alle beide krank? Und es war so schwer. Und ich habe mit Gott, ja, irgendwann konnte ich nicht mehr. Und ich bin auf so einem vertrockneten Sonnenblumenfeld auf die Knie gefallen. Ich war so müde von meinem Leben und von dem Versuch, mein Leben unter Kontrolle zu halten, festzuhalten, irgendwie zu organisieren, trotz all dieser Dinge. Und da, in diesem Moment, habe ich zu Gott gesagt, Herr, und auch dieser Traum, ich hatte mir so gewünscht, dass wir wirklich irgendwas Tolles machen, ein großes Projekt starten. Ich war bereit dafür. Warum lässt du das nicht zu? Warum können wir nicht einfach dieses Leben führen, das ich in meinen wunderschönsten Träumen so rosarot ausgemalt habe? Aber wenn es nicht sein soll, dann lasse ich auch diesen Traum los. Und dieser Traum, den habe ich dann zu Jesu Füßen hingelegt. Und in diesem Moment merkte ich, wie mein ganzes Sein an diesem Traum hing. Meine Identität hatte ich an diesen Traum geknüpft. Ich dachte mir, wenn das passiert, dann sind wir besonders und wertvoll. Auch wenn wir keine Kinder haben, dann ist der Mangel gefüllt. Und ich erkannte plötzlich, dass mein ganzer Wert an diesem Traum hing. Und so fiel ich auf den Boden und weinte wirklich vor Jesus und habe zu ihm gesagt, Herr, es tut mir so leid, dass meine Identität an einem Traum hängt und nicht an dir. Ich will von einem Traum Trost bekommen und Erfüllung haben und ein segensreiches Leben durch einen Traum bekommen und nicht von dir. Mir wurde bewusst, dass ich an der falschen Quelle frisches, lebendiges Wasser erwartet hatte, was mir dieser Traum nicht geben kann. Und als ich alles losgelassen habe, diesen ganzen Schmerz, diese ganzen Fragen, diese ganze Zerknirschung und einfach da war vor Jesus und ich hatte das Gefühl, ich habe alles losgelassen. Der Traum ist weg, ich habe den nicht mehr in der Hand. Christian ist krank, ich bin gerade nicht gesund, ich bin auch krank geworden. Was haben wir jetzt noch? Leere Hände, nichts mehr habe ich in der Hand. Alles ist wie weg und da ist nichts mehr übrig geblieben. Dachte ich, dass nichts mehr da war. Aber in diesem Moment der Kapitulation ergriff mich plötzlich eine solch tiefe Liebe. Ich spürte einfach meinen Herrn. Also auch spürbar, manchmal fühlt man das, manchmal fühlt man es ja nicht, aber in diesem Moment fühlte ich wirklich seine Gegenwart um mich herum, seine Wärme, seine tiefe Liebe, seine tiefe Geborgenheit, seinen tiefen Schutz, sein tiefes Gesehenwerden, wie er mich einfach wahrnimmt, dass ich vor ihm nicht egal bin, sondern er nimmt mich wahr, er nimmt mich in seinen Arm auf, ich bin bei ihm, er hält mich fest, ich falle nicht ins Bodenlose, nein, er ist mein Fundament, das mich trägt. Und ich stehe fest mit meinen Beinen auf Christus, der mein Grund ist. Und in diesem Moment erneuerte sich im Grunde auch meine Identität. Da ist was aufgeräumt worden, etwas erfrischt worden. Und ich durfte neu erkennen, wow, wenn ich Gottes Liebe habe, dann habe ich mehr als genug. Das ist größer als jeder Traum, den ich in meinem Leben haben kann. Gottes Liebe ist viel kostbarer, als Kinder jemals sein könnten, als ein Ehemann jemals sein könnte, als eine Gesundheit sein könnte, als Reichtümer sein könnten. Gottes Liebe ist so viel kostbarer als eine wundervolle Berufung. Es ist viel kostbarer als ein wunderschönes Eigenheim und ein schönes Zuhause. Gottes Liebe ist das Kostbarste auf der Welt und das kann niemand kaputt machen, denn das ist das, was ewig hält. Das ist Gottes Liebe, auf der ich leben darf und auch du leben darfst. In diesem Moment durfte ich das erfahren, was es heißt, Kind Gottes zu sein, was für ein Reichtum ich in Christus habe. Ich stand ergriffen auf von diesem Moment der tiefen Vaterliebe. Ich merkte, mein Herz war frei. Diese Lasten waren weg. Ich hätte nur noch tanzen können und mich freuen können, weil ich wurde befreit von meinem Vater. Ich war voll erstaunt, dass so viel Schmerz einfach weggegangen ist durch diese Begegnung mit Gott. Und ich gehe weiter und an der Ecke des Weges gehe ich nochmal neu auf die Knie und sage zu Jesus, Herr, und jetzt habe ich es verstanden. Ich gebe dir mein Leben ganz neu. Und nein, du musst nicht mein Leben organisieren, mein Leben perfektionieren, wie ich es mir immer gewünscht habe. Wenn ich mein Leben gebe, dann gibt Gott mir ein richtig super tolles, glänzendes Leben zurück. Das ist das, was ich früher gedacht habe. Aber das hat mich in die Wüste geführt. Es ist nicht die Wahrheit. Ich durfte es erneuern. Ich gebe dir mein Leben, Jesus. Und nun darfst du damit machen, was du willst. Ich halte nicht mehr fest. Ich klammer nicht mehr. Ich werde auch nicht mehr irgendwas kontrollieren wollen. Ich lass los. Mein Leben liegt nun auf Gottes Altar. Und er darf daraus machen, was er möchte. Nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Galater 2, Vers 20. Eine neue Kreatur durch Christus. Das ist das Geheimnis. Und das ist die Freiheit, von der wir auch heute sprechen, was wir auch gerade gesungen haben. Die Freiheit und das überfließende Leben finden wir da, wo wir begreifen, dass Christus alles ist. Und nichts anderes an solch eine große Bedeutung hat wie Christus selber. Wenn wir das verstehen, wenn wir ihn in die Augen sagen, ja, ich liebe dich, und er sagt, ich liebe dich auch, in dieser Begegnung der Liebe zwischen uns und Gott, da findet das überfließende Leben statt. Da ist das Leben in Überfluss, in der Beziehung zu Jesus. Hingabe, das bedeutet, unsere Hände offen sind. Nicht mehr an Dinge oder Menschen oder Träume klammern, sondern dass wir loslassen und bereit sind, das zu empfangen, was Jesus für uns hat. Und ehrlich gesagt ist das das Schönste und das Befreiendste. Seit diesem Tag an, ich bin dann heimgegangen zu der Reha-Aufenthalt. Es war auch so toll, ich habe dann einfach war so ergriffen von Gottes Gegenwart. Ich gehe weiter und plötzlich höre ich, wie er innerlich zu mir spricht. Bau meine Gemeinde. Und das hat mich so an Petrus erinnert. Liebst du mich? Ja, ich liebe dich. Dann bau meine Gemeinde. Dann ermutige, dann helfe, dann mach Seelsorge, dann unterstütze Menschen. Dann mach dich auf den Weg, dein Leben hinzugeben. Gott ist nicht fertig, wenn wir irgendwann kapituliert haben, gescheitert sind, irgendwo an der Grenze gestoßen sind. Nein, dann ist Gottes Geschichte noch nicht zu Ende, sondern da geht's weiter. Er schreibt deine Geschichten weiter. Er hat neue Wege für dich im Sinn. Und es lohnt sich, diese Wege auch zu suchen. Und seit diesem Tag lebe ich mehr und mehr in dieser Gewissheit und in dieser Leichtigkeit, dass mein Leben nicht irgendwie besondere Dinge hervorbringen muss, sondern mir geht es darum, jeden Tag aufs Neue mit Jesus zu leben. Ob ich mit meinen Neffen spiele und einfach eine schöne Zeit habe im Sandkasten oder welche Sandtörtchen backe, ob ich eine Postkarte schreibe, ob ich irgendwie meine Oma besuche, ob ich einfach einkaufen gehe und mit der Kassiererin nett quatsche, es spielt keine Rolle. Es gibt keine großen und kleinen Dinge mehr. Alles hat in Gottes Reich einen Platz. Und alles ist wertvoll, denn das, was ich in Liebe für Jesus tue und aus Liebe zu ihm, es hat eine Substanz für alle Ewigkeit. In Römer 12, Vers 1, da heißt es, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Unser ganzes Leben soll ein Opfer für Gott sein. Ein lebendiges Opfer. Und es klingt auch schon im Wort drin, es ist auch schmerzvoll. Das heißt, immer wieder neu unsere Idealvorstellungen auf Gottes Altar zu legen. Unsere Wünsche auch auf den Altar zu legen. Das heißt nicht, dass Gott alle Wünsche von uns wegnimmt und sind sie weg und das war's dann. Also er hat uns quasi beraubt unserer Wünsche, unserer Träume. Das glaube ich nicht. Aber alles unterstellen wir Christus. Und dann schenkt er uns auch ganz viel davon zurück. Manchmal. Oder er verwandelt Träume auch, so dass sie wirklich zu Träumen werden, die Hand und Fuß haben, die zum Segen werden für andere Menschen. Aber alles darf auf den Altar gelegt werden. Alles gehört Christus. Mein Leben, meine Ehe, meine Kinder, mein Dienst, meine Gesundheit. Alles darf auf seinen Altar liegen. Alles zu seiner Ehre. Und dann lassen wir es Gott entscheiden, was er uns davon zurückschenkt, wie seine Wege dann aussehen, ob er ganz neue Kapitel mit uns schreibt oder ob er uns doch zu diesen Dingen führt, die wir eigentlich schon immer wollten. Auch das kann geschehen. Aber es bleibt in Gottes Hand verborgen. Wir halten es nicht mehr fest, sondern er tut es dann für uns. Und darin liegt eine ganz große Freiheit. Denn wir müssen nichts mehr kontrollieren, nichts organisieren, nicht mehr absichern. Wir sind plötzlich frei. Hier, Jesus, hier bin ich. Gebrauche mich für was auch immer du willst. Hier ist mein Leben. Du darfst es haben. Alles gehört dir. Ob ich lange lebe oder kurz lebe, ob ich 100 Jahre alt werde, was ich mir manchmal wünsche, habe ich früher immer gerne gesagt, oder vielleicht doch nur Mitte 40, wer weiß das. Aber mein Leben, das lege ich auf Gottes Altar. Es soll ihm dienen. Und immer wieder neu will ich ihm antworten Wenn er mich fragt, Nelly, liebst du mich? Dann will ich sagen, ja, Herr, ich liebe dich. Und ich will mit ihm weitergehen. Immer wieder neu, egal was das Leben bringt. Liebst du mich? Das ist die Frage, die auch dir heute stellt. Liebst du mich? Wenn du mich liebst, dann geh einen Schritt weiter. Wenn du mich liebst, dann vertrau mir noch einmal. Wenn du mich liebst, dann steh auf und geh als zerbrochene Frau, die ihre Wunden hat, aber die auch Heilung erfährt durch mich. Und erzähl deine Geschichte. Die Geschichten müssen nicht perfekt sein, glatt und glanzvoll. Erzähl deine Lebensgeschichte, deine echte, wo du Heilung erlebt hast, wo du gestrauchelt bist, wo du an die Wand gelaufen bist, wo du verletzt worden bist, wo du auch tiefe Wunden hast durch deine Biografie. Aber lass doch Gottes Licht da hineinkommen und lass doch diese Dinge sich verändern und verwandeln. Und dann nimm diese Geschichte und erzähl sie anderen Menschen, wie der Herr dir begegnet ist in deiner Geschichte. Aber um diese Geschichte zu erzählen, braucht es diese Begegnung zwischen dir und Gott. Diese echte Begegnung und diese echte, ja Herr, ich liebe dich. Und deswegen gehe ich weiter. Diese Frage möchte ich dir auch heute mitgeben. Liebst du mich? Fragt Jesus dich. Was ist deine Antwort heute? Was würdest du ihm antworten? Liebst du Jesus? Wenn ja, dann lebe für ihn. Dann geh weiter. Suche Versöhnung, suche Heilung, suche Vergebung. Du weißt, welche Themen dann dran sind. Liebst du mich? Dann geh diese Themen an, damit dein Leben ein Raum wird, in dem ganz viel Segen hineingefließt durch Gottes Liebe und dann auch wieder ausfließt zu anderen Menschen. Damit dein Leben eine Geschichte erzählt, die für alle Ewigkeit bleiben wird. Ein Leben für den Herrn. Ein Leben für die Ewigkeit. Das wünscht dir von Herzen. Und nun möchte ich gerne zum Schluss, wie kam mir der Psalm 84 in den Sinn, als ich das vorbereitet habe. Ich möchte diesen Psalm gerne einmal mit euch, einmal für uns, mit uns gemeinsam beten. Lasst uns gemeinsam beten, diesen Psalm 84. Könnt gerne einfach die Augen zumachen und euch einfach mit diesem Psalm also einfach hinzustoßen. Lasst uns das gemeinsam beten. Psalm 84, für den Chorleiter, heißt es, ein Psalm der Nachkommen Korachs, mit Streichinstrumenten zu begleiten. Oh, wir haben noch eine Geige da, oder? Das wäre es jetzt. Okay, setz dich vorbereitet, lass uns jetzt mal. Und da heißt es, wie herrlich sind deine Wohnungen, allmächtiger Herr. Ich sehne mich, ja, ich vergehe vor Sehnsucht, die Vorhöfe des Herrn zu betreten, wo ich den lebendigen Gott mit frohem Herzen anbeten will. Selbst ein Vogel findet dort ein Heim, und die Schwalben bauen ihr Nest und ziehen ihre Jungen auf, nahe bei deinen Altären, allmächtiger Herr, mein Gott und König. Wie glücklich sind die, die in deinem Hause wohnen dürfen, oh ja, sie werden dich jederzeit loben. Glücklich sind die Menschen, die in dir ihre Stärke finden und dir von Herzen nachfolgen. Wenn sie das Tal der Tränen durchqueren, wird es ihnen zu einem Ort erfrischender Quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen. So bekommen sie immer wieder neue Kraft und erscheinen in Jerusalem vor Gott. Herr, allmächtiger Gott, vernimm mein Gebet und erhöre mich, Gott Israels. Gott, schau den König, unseren Beschützer, gnädig an. Hab Erbarmen mit ihm, den du auserwählt hast. Herr, ein einziger Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend andere. Lieber möchte ich Torhüter im Haus meines Gottes sein, als in den Häusern der Bösen zu wohnen. Denn Gott, der Herr, ist für uns Sonne und Schutz. Er schenkt uns Gnade und Ehre. Der Herr wird denen nichts Gutes vorenthalten, die tun, was recht ist. Allmächtiger Herr, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Amen.